Skagerrakschlacht, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Die Seeschlacht am Skagerrak war eine militärische Auseinandersetzung der Hochseeflotte, der deutschen Kaiserlichen Marine und der Grand Fleet der Royal Navy vom 31. Mai 1916 bis zum 1. Juni 1916 in den Gewässern vor Jütland. Die Seeschlacht wird im Englischen als Battle of Jütland, zu Deutsch Schlacht von Jütland, bezeichnet. Es war die größte Seeschlacht des Ersten Weltkriegs. Betrachtet man lediglich die Anzahl der beteiligten Schiffe, war es wahrscheinlich sogar die größte Seeschlacht der Weltgeschichte. Außerdem war es die größte Flottenschlacht zwischen Großkampfschiffen, die am Tag ausgefochten wurde. Die deutsche Flotte plante einen Vorstoß gegen die Handelsschifffahrt an der Südküste Norwegens, um dabei einzelne britische Einheiten wie das Schlachtkreuzergeschwader aufzuspüren. Der Skagerrak ermöglichte dabei einen alternativen Rückzugsweg in die Ostsee. Der britische Nachrichtendienst las die deutschen Befehle mit und plante daraufhin, die deutsche Flotte zwischen der Grand Fleet und dem Schlachtkreuzergeschwader einzuschließen. Am Nachmittag des 31. Mai trafen die Schlachtkreuzergeschwader aufeinander. Der Kampf verlagerte sich nach Süden, bis es zum Zusammentreffen mit dem deutschen Gros kam. Das britische Geschwader wendete daraufhin nach Norden zur britischen Hauptstreitmacht. Zwischen 19.30 Uhr und Einbruch der Dunkelheit um 21.30 Uhr bekämpften sich dann beide Flotten mit zusammen etwa 250 Schiffen. Im Schutz der Dunkelheit gelang der deutschen Flotte der Rückzug zum Heimathafen. Die britische Führung nutzte die Gelegenheit nicht, die deutsche Flotte zu vernichten. Der Ausgang der Schlacht war unentschieden. Die Briten hatten wesentlich höhere Verluste an Menschenleben und Schiffen zu beklagen. Auf dem Schlachtfeld waren sie jedoch überlegen und konnten ihre strategische Vorrangstellung verteidigen, was es ihnen ermöglichte, die Seeblockade bis zum Ende des Krieges aufrechtzuerhalten. Die Flotten. Deutsche Hochseeflotte. Der deutsche Flottenchef war Vizeadmiral Reinhard Scheer. Führer der Schlachtkreuzer war Vizeadmiral Franz Ritter von Hipper. Es waren 16 Schlachtschiffe, 5 Schlachtkreuzer, 6 veraltete Pre-Dreadnoughts, 11 kleine Kreuzer und 62 Torpedoboote beteiligt. Wobei anzumerken ist, dass die deutschen Torpedoboote annähernd die Größe der britischen Zerstörer erreichten. Britische Grand Fleet. Der britische Flottenchef war Admiral Sir John Jellicoe, der 52 zum Teil schwere Einheiten in seinem Verband hatte. Geschwaderchef der Schlachtkreuzer war Vizeadmiral Sir David Beatty, der 99 Einheiten befehligte. Es waren insgesamt 28 Schlachtschiffe, 9 Schlachtkreuzer, 9 ältere Linienschiffe, 8 Panzerkreuzer, 26 kleine Kreuzer und 71 weitere britische Schiffe beteiligt. Wichtige Faktoren: Die Grand Fleet war etwa im Verhältnis 8:5 überlegen. Vergleicht man das veraltete Breitseitengewicht, war die britische Überlegenheit bei 151:61 Tonnen. Dies liegt unter anderem daran, dass die britischen Schiffe im Allgemeinen mit größeren Kalibern bestückt waren, die noch dazu eine höhere Reichweite hatten. Die am späten Nachmittag herrschende gute Sicht ermöglichte es den britischen Schiffen, diesen Vorteil auch auszuspielen und die Kampfentfernung bis auf 14 Kilometer auszudehnen. Eine wirkungsvolle Feuerleitung setzte zur damaligen Zeit voraus, dass man die eigenen Granateinschläge beobachten konnte, um so die Ausrichtung der eigenen Geschütze entsprechend zu korrigieren. Damit war die deutsche Hochseeflotte benachteiligt, denn ihre Führung hatte auf die im Allgemeinen nur mäßige Sicht etwa 7 Kilometer auf der Nordsee gebaut und erst wenige Schiffe mit großen, weit tragenden Geschützen bestückt. Diesen Nachteil kompensierte die Hochseeflotte mit durchschlagskräftigeren Granaten, besseren Entfernungsmessgeräten und einer besseren Panzerung. Folgerichtig war die deutsche Trefferquote mit 3,3% deutlich höher als die britische mit 2,1%. Bei den Briten kam erschwerend hinzu, dass die Granaten fehlerhaft waren und zum Teil zu früh explodierten. Die Absicht des deutschen Flottenchefs. Bis zum Januar 1916 verhielt sich die deutsche Hochseeflotte in Übereinstimmung mit ihren Operationsbefehlen gemäß ihrer Unterlegenheit defensiv. Einzelne Vorstöße gegen die britische Küste durch Beschießung von Küstenstädten blieben weitgehend ergebnislos. Als Vizeadmiral Scheer im Januar 1916 den erkrankten Admiral von Pohl als Flottenchef ablöste, erreichte er beim deutschen Kaiser Wilhelm II. Die Genehmigung für eine offensivere Seekriegführung. Der Plan sah vor, einzelne britische Flottenteile durch Angriffe der Schlachtkreuzer auf die Küstenstädte zu provozieren und sie mit der zahlenmäßig überlegenen Hochseeflotte, die in einer Aufnahmestellung wartete, zu vernichten. Dies sollte von U-Booten und Minen vor den britischen Stützpunkten unterstützt werden. Nach einem so erzielten Kräfteausgleich sollte eine Seeschlacht zwischen den Hauptstreitkräften der Grand Fleet und der Hochseeflotte herbeigeführt werden. Der bereits vorbereitete Flottenvorstoß gegen die britische Küste wurde wegen schlechten Wetters jedoch abgesagt, da keine Luftaufklärung durch Zeppeline erfolgen konnte. Stattdessen entschloss sich der deutsche Flottenchef zu einem Handelskriegsunternehmen vor der norwegischen Küste, um die Briten aus ihren Stützpunkten zu locken. Britische Lagebeurteilung: Im Gegensatz zum Deutschen Reich war Großbritannien auf seine Flotte unbedingt angewiesen, um seine Seewege zu schützen, und konnte deshalb bei einer Niederlage alles verlieren. Außerdem war bekannt, dass es deutsche Strategie war, mit U-Booten und Minen auf den Rückzugswegen zu arbeiten. Eine Verfolgung fliehender deutscher Kräfte wurde deshalb ausgeschlossen. Ablauf: Aufmarsch: Die britischen Flottenkräfte waren bereits am Vorabend, dem 30. Mai, gegen 21:30 Uhr aufgrund verstärkter Aktivität auf deutscher Seite ausgelaufen. Der britische Nachrichtendienst war gut informiert und konnte so die deutschen Aktionen vorhersagen. Die deutsche Flotte lief tatsächlich wenige Stunden später, am Morgen des 31. Mai, gegen 2 Uhr aus ihren Stützpunkten aus (alle Zeitangaben für deutsche Zeit, GMT plus eine Stunde). Die Grand Fleet war auf 3 Stützpunkte verteilt: in Rosyth am Firth of Forth ein Schlachtgeschwader unter Evan Thomas und das Schlachtkreuzergeschwader unter Beatty, in Cromarty Firth 2 Schlachtgeschwader, in Scapa Flow 4 Schlachtgeschwader unter Jellicoe. Geplant war, dass Jellicoe der Hochseeflotte den Weg verlegte und Beatty den Rückweg blockieren sollte. Um 15:20 Uhr sichtete der Kreuzer Galatea als nordöstliches Schiff der britischen Aufklärungslinie ein von deutschen Torpedobooten gestopptes dänisches Schiff. Der leichte britische Kreuzer hielt die deutschen Torpedoboote B-109 und B-110, die zur deutschen Aufklärungsgruppe um den kleinen Kreuzer Elbing gehörten, für Kreuzer und eröffnete das Feuer. Auf deutscher Seite näherte sich die Elbing, nachdem ihr von den Torpedobooten der gegnerische Verband gemeldet wurde. Elbing und Galathea eröffneten sofort das Feuer aufeinander. Die Elbing konnte den Vorteil der besseren Treffsicherheit ausnutzen und trotz der extremen Entfernung schnell Treffer auf der Galathea anbringen. Alle britischen Kreuzer auf der Ostseite der britischen Schlachtkreuzerformation zogen sich daraufhin zurück und Beatty änderte den Kurs nach Nordost, um das deutsche Geschwader abzufangen. Damit befand sich zwischen den Großkampfschiffen beider Flotten kein weiteres Schiff mehr. Zu diesem Zeitpunkt stand das deutsche Gros noch über 50 Seemeilen weiter südlich. Der britische Schlachtplan sah vor, zwischen die Hochseeflotte und die Yardie zu gelangen. Dies gelang nicht mehr, da die britischen Geheimdienstinformationen das Auslaufen der Hochseeflotte auf einen etwa 9 Stunden späteren Zeitpunkt geschätzt hatten und diese deshalb bereits entsprechend weiter in die Nordsee vorgedrungen waren. Die Grand Fleet war außerdem auf 3 Stützpunkte verteilt und traf sich erst im Kampfgebiet. Die relative Position der einzelnen Flottenteile war aufgrund der Ungenauigkeiten der Koppelnavigation nicht genau zu bestimmen. Jellicoe war damit bis zum letzten Moment über die Position des Schlachtkreuzergeschwaders und der Hochseeflotte im Unklaren. Im gesamten Verlauf der Schlacht war immer nur ein Teil der Flotten in Sichtweite der Schiffe. Beatty ging nach dem Sichten von Hippers Geschwader zunächst auf einen südöstlichen Kurs, um ihm den Weg abzuschneiden. Das Schlachtkreuzergefecht: Um 16:25 Uhr kamen die Schlachtkreuzer in Sichtweite. Admiral Hipper befahl daraufhin eine Kehrtwendung nach Südost, um das britische Geschwader zum deutschen Gros zu führen. Beatty, der dieses Manöver nicht voraussah, befahl eine Kursänderung nach Osten, um die deutschen Schlachtkreuzer abzufangen. Um 16:48 Uhr war die Entfernung auf 15.088 Meter gesunken und die deutschen Schlachtkreuzer eröffneten das Feuer. Wegen des Sonnenstandes und durch den vom Wind verblasenen Rauch waren die Sichtbedingungen für die englischen Schiffe schlechter, so dass sie den Vorteil der größeren Reichweite nicht ausspielen konnten. Wieder zeigte sich der Vorteil der deutschen Feuerleitung, denn zwischen den sich rasch einstellenden deutschen Treffern und den ersten britischen vergingen über 10 Minuten. Innerhalb der nächsten Stunde wurden zunächst die Indefatigable durch von der Tann, dann die Queen Mary von mehreren deutschen Salven, der Derfflinger und Seydlitz, getroffen und explodierten. Bei ersterer schlug die Explosion eines Turmtreffers in die Munitionskammer durch, bevor diese geflutet werden konnte. Die Queen Mary wurde dagegen direkt in die Munitionskammer getroffen. Auf der Indefatigable überlebten nur zwei, auf der Queen Mary ebenfalls nur wenige der jeweils etwa 1000 Mann starken Besatzung. Die deutschen Schlachtkreuzer erhielten zwar ebenfalls schwere Treffer, aber auf ihnen konnten die Munitionsräume noch rechtzeitig geflutet werden. Die britische Line entging ebenfalls nur knapp dem Schicksal ihrer Schwesterschiffe. Das Geschwader von Evan Thomas war wegen verzögerter Signalübermittlung von Beatty getrennt worden und griff erst nach der Versenkung der Indefatigable in den Kampf ein und erzielte mehrere schwere Treffer auf der von der Tann. Nach dem Untergang der Queen Mary waren Evan Thomas neue Schlachtschiffe nah genug herangekommen, um ganz in das Gefecht einzugreifen. Diese Super Dreadnoughts der neuesten Generation, die noch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden, waren im Vergleich zu den Schlachtkreuzern massiver gepanzert und so richteten die deutschen Granaten wesentlich weniger Schaden an. Zusätzlich lieferten sich jetzt Torpedoboote und Zerstörer einen Nahkampf zwischen den Schlachtlinien. Der britische Zerstörer Nestor versenkte ein deutsches Torpedoboot, bevor er selbst aufgegeben werden musste. Sein Schwesterschiff Nomad brach nach Treffern auseinander. Deutsche Torpedoboote bargen die Überlebenden beider Zerstörer. Der Schlachtkreuzer Seydlitz wurde von einem britischen Torpedo des Zerstörers Pitard getroffen, die zuvor schon das Torpedoboot V-29 versenkt hatte. Als dann das deutsche Gros von den Briten gesichtet wurde, drehten diese ab, um die Hochseeflotte ihrerseits auf Jellicoes Gros zu ziehen. Zwischen dem Geschwader von Evan Thomas und dem Führungsgeschwader der Hochseeflotte wurden jetzt ebenfalls Salven ausgetauscht, die jedoch keine größeren Schäden verursachten. Die Verfolgung der Schlachtkreuzer. Admiral Jellicoe brachte währenddessen sein Gros, das in 6 Kolonnen gruppiert war, in den Fahrtweg der Hochseeflotte. Die Gruppierung in 6 Kolonnen ermöglichte die Herstellung einer Schlachtlinie in beliebiger Richtung in kurzer Zeit. Während der Verfolgung dauerte das Fernduell zwischen Evan Thomas und der Hochseeflotte an, aber die schwere Panzerung der Schlachtschiffe verhinderte größere Schäden. Beatty gab eine Positionsmeldung per Funk durch, die aber um etwa 20 Seemeilen falsch war. Jellicoe war deshalb bis zum Schluss unsicher, ob die Kiellinie nach rechts oder links gebildet werden musste. Währenddessen drehte das dritte Schlachtkreuzergeschwader unter Konteradmiral Hood auf die deutschen Schlachtkreuzer zu. Zuerst wurde der Aufklärungskreuzer Wiesbaden außer Gefecht gesetzt und Hipper setzte seine Torpedoboote zur Entlastung ein. Beatty stellt um 18:30 Uhr mit den Aufklärungseinheiten von Jellicoe Sichtkontakt her und drehte wieder auf das deutsche Geschwader zu, um dieses von Jellicoe wegzuzwingen. Da die Torpedoboote anderweitig beschäftigt waren, wendete Hipper, um direkt als Vorhut von Scheers Gros zu kämpfen.
Das Hauptgefecht. Um 19:14 Uhr lag eine definitive Positionsmeldung bei Jellicoe vor und er bildete seine Schlachtlinie nach Backbord. Währenddessen versuchten die Panzerkreuzer Warrior und Defense, die manövrierunfähige Wiesbaden endgültig zu versenken, gerieten dabei aber in das konzentrierte Feuer der Lützow und Derfflinger aus 6000 Metern. Die Defense explodierte mit ihren 903 Mann Besatzung, die Warrior wurde manövrierunfähig und sank am nächsten Tag beim Abschleppen. Nachdem die Schlepptrossen des Seeflugzeugmutterschiffs Engadine rissen, Evan Thomas reihte sich jetzt an das Ende der britischen Schlachtlinie ein. Bei diesem Manöver verklemmte sich das Ruder der Warspite, die eine Zeit lang Kreise fuhr. Jedes in Sicht befindliche deutsche Schiff feuerte auf die Warspite, die schwere Treffer einstecken musste. Dies rettete viele Seeleute auf der Warrior, die jetzt nicht mehr vorrangig beschossen wurde. Die schwere Panzerung der Warspite verhinderte jedoch die Vernichtung. Trotzdem waren die Schäden so schwer, dass sie zum Heimathafen entlassen wurde. Das Zusammentreffen der Flottenteile. Admiral Scheer behielt seinen Nordostkurs zunächst bei, bis zuerst Hood in Kampfreichweite der deutschen Schlachtkreuzer kam. Hoods Flaggschiff Invincible erhielt einen Turmtreffer durch die dritte Salve der Lützow, der eine Munitionskammer zur Explosion brachte und das Schiff in zwei Teile teilte, die anschließend noch eine halbe Stunde aus der See ragten. Mit Admiral Hood gingen über 1000 Mann unter, nur 6 wurden gerettet. Im Gegenzug erhielt Lützow ihren 20. Treffer und einen Torpedotreffer und wurde außer Gefecht gesetzt. Jellicoes Schlachtlinie bildete nun das Crossing the T vor der deutschen Linie. Innerhalb weniger Minuten sahen die Deutschen im Norden nur noch eine große Reihe aufblitzender Geschütze. Außerdem hoben sich die britischen Schiffe kaum noch gegen den dunklen Horizont ab. Um 19.33 Uhr befahl Scheer deshalb seine erste Gefechtskehrtwendung, bei der alle Schiffe gleichzeitig um 180 Grad wendeten. Wegen der fortgeschrittenen Zeit sowie aufgrund des Dunstes und des Nebelvorhangs, den die Torpedoboote zogen, gelang es ihm, sich zu lösen. Um 19.50 Uhr befahl er jedoch eine zweite Kehrtwendung, die die übel zugerichteten Schlachtkreuzer wieder an die Spitze brachte. Scheer, Zitat Anfang, Schlachtkreuzer ran an den Feind, voll einsetzen, Zitat Ende. Er hoffte, sich durch dieses überraschende Offensivmanöver den Rückzug freizumachen. Durch eine zwischenzeitliche Kursänderung nach Süden lag die Grand Fleet wieder vor der deutschen Vormarschrichtung. Der zunächst eingeleitete Torpedobootangriff verpuffte jedoch wirkungslos. 13 Torpedoboote schossen 31 Torpedos auf 6800 Meter. Kein Treffer. Und die deutsche Vorhut geriet unter einen Hagel britischer Geschosse, ohne das Feuer in gleichem Maße erwidern zu können. Daraufhin befahl Scheer um 20.18 Uhr seine dritte Kehrtwendung. Währenddessen wurde das Spitzenschiff Derfflinger aus 6000 Metern verheerend getroffen. Jellicoe beantwortete den Torpedobootangriff mit dem üblichen Gegenmanöver, nämlich Abdrehen. Dieses brachte ihn jedoch außer Sicht. Beatty konnte den Kontakt halten. Gegen 21 Uhr wurden vereinzelt noch Salven ausgetauscht. Jellicoe, der einen Nachtkampf unter allen Umständen vermeiden wollte, drehte nach Süden ab, in der Hoffnung, das Gefecht am nächsten Tag wieder aufnehmen zu können. Nachtgefecht und Durchbruch. Eine deutsche Wendung nach Süden hätte beide Flotten wieder aufeinander geführt, wurde aber erst mit Verzögerung ausgeführt, sodass beide Flotten den gleichen Kurs verfolgten. Für den Durchbruch wählte Scheer, der einen erneuten Tageskampf vermeiden musste, den einfachsten Weg und hielt direkt auf Horns Riff zu. Er passierte dabei den britischen Kreuzerschirm, den Jellicoe als Deckung gegen ein deutsches Entkommen zur Jade abkommandiert hatte. Die Nachtgefechte waren sehr verwirrend, da eine einheitliche Führung der Verbände auf beiden Seiten unmöglich war und so beide Flotten nur die noch bei Tageslicht gegebenen Befehle starr zu befolgen versuchten, während ihre Formationen sich bei Dunkelheit zum Teil aufzulösen begannen und ihre Kurse sich in einigen Fällen gar kreuzten. Zunächst traf die deutsche 4. Aufklärungsgruppe auf das 2. britische Kreuzergeschwader. Dabei wurde der leichte Kreuzer Frauenlob durch die Kreuzer Southampton und Dublin, die im Gegenzug auch schwer beschädigt wurden, versenkt. Der britische Panzerkreuzer Black Prince, der wieder Anschluss an die eigene Flotte suchte, hielt versehentlich die abgeblendet fahrenden deutschen Schiffe für eigene Einheiten, näherte sich zu weit an und explodierte nach Treffern des Linienschiffes Thüring, ohne selbst noch zum Schuss gekommen zu sein. Einige britische Zerstörer fuhren einen Angriff auf die deutsche Formation. Der Kreuzer Rostock erhielt einen Torpedotreffer in die Kessel- und Heizräume und machte nur noch wenig Fahrt. Sie wurde 4.45 Uhr bei Insichtkommen britischer Kreuzer mit eigenen Torpedos versenkt. Die anfangs erwähnte Elbing musste ein Ausweichmanöver fahren und wurde durch die Posen gerammt und musste 3 Uhr nachts von der Besatzung mit Sprengpatronen selbst versenkt werden. Eine Stunde später sank dann schließlich auch der kleine Kreuzer Wiesbaden, nur ein Mann überlebte. Ihren eigenen Torpedoangriff überstanden 3 der britischen Zerstörer jedoch nicht. Tipperary, Zerstörerflottillenführerschiff, Ardent und Fortune wurden auf 1000 Meter Entfernung von den Suchscheinwerfern der deutschen Schiffe Westfalen, Nassau und Rheinland erfasst und durch Geschützfeuer versenkt. 3 weitere wurden schwer beschädigt. Das Linienschiff Pommern wurde von Torpedos getroffen und sank mit 844 Mann. Der beschädigte Schlachtkreuzer Lützow wurde, weit hinter der deutschen Flotte zurückgeblieben und immer tiefer sackend, durch 2 eigene Torpedos um 2.45 Uhr versenkt, nachdem die Besatzung von 4 Torpedobooten übernommen worden war. Das Nachtgefecht wurde zwar von britischen Schlachtschiffen beobachtet, sie meldeten dies aber nicht ans Flaggschiff weiter, da das Gefecht in Sichtweite des Flaggschiffes erfolgte. So gelang der deutsche Durchbruch. Verluste: Verluste der deutschen Hochseeflotte. Von den großen Kreuzern ging die SMS Lützow verloren. Aber auch die anderen Schlachtkreuzer, die die Hauptlast des Kampfes getragen hatten, waren angeschlagen. So konnte die SMS Seydlitz nur mit viel Mühe zurück nach Deutschland gebracht werden. Darüber hinaus gingen die kleinen Kreuzer Wiesbaden, Frauenlob, Elbing, Rostock sowie das ältere Linienschiff Pommern und 5 Torpedoboote V4, V27, V29, V48 und S35 verloren. Es waren 2551 Gefallene und 507 Verwundete zu beklagen. Unter den Gefallenen war auch der Schriftsteller Gorch Fock, der auf der Wiesbaden diente. Für die Aufnahme der Schlacht in der Bevölkerung war jedoch wichtig, dass es unter den Großkampfschiffen keinen Totalverlust gab, denn die Besatzung der Lützow und anderer Schiffe konnte gerettet werden. Außerdem gab es keine direkten Versenkungen durch feindliche Artillerie. Es waren hauptsächlich die Torpedos, die letztlich deutsche Schiffe versenkten. Deshalb war die direkte Reaktion durchaus positiv, denn man hatte einer deutlich überlegenen Flotte standgehalten. Verluste der britischen Grand Fleet. Bei den Schlachtkreuzern musste die britische Flotte empfindliche Verluste hinnehmen. Die drei Schlachtkreuzer Queen Mary, Indefatigable und Invincible gingen allesamt durch Artilleriebeschuss mitsamt ihrer Besatzung verloren. Sie waren gegenüber den deutschen Schiffen nur unzulänglich gepanzert, sodass die Granaten der deutschen Schiffe in die Munitionskammern einschlugen und damit das gesamte Schiff zur Explosion brachten. Die Inflexible sank später im Krieg aus dem gleichen Grund. Von den Panzerkreuzern gingen Defense, Warrior und Black Prince verloren, alle drei ebenfalls durch Artilleriebeschuss und Explosionen. Darüber hinaus wurden das Zerstörerflottillenführerschiff Tipperary und 7 Zerstörer Ardent, Fortune, Nestor, Nomad, Shark, Sparrowhawk und Turbulent vernichtet. Die versenkten britischen Panzerkreuzer sowie das deutsche Linienschiff Pommern waren veraltete Schiffe, die für das Kräfteverhältnis nur bedingt aussagefähig waren. Es waren 6.094 Gefallene und 674 Verwundete zu beklagen. Außerdem nahmen die Deutschen 177 schiffbrüchige Briten gefangen. Alle Explosionen hatten einerseits einen Grund in der unzulänglichen Panzerung der Schlachtkreuzer, andererseits auch in den Vorschriften der Flotte, die die Feuergeschwindigkeit über die Treffsicherheit stellte. Um dies zu ermöglichen, wurden sehr viele Kartuschen in den Türmen vorgehalten und die schützenden Schotts geöffnet. Außerdem staute man hochexplosive Munition an nicht ausreichend geschützten Orten, um den Munitionsvorrat zu vergrößern. Noch dazu waren die Kartuschen, im Gegensatz zu jenen auf deutschen Schiffen, die aus Metall gefertigt waren, wesentlich empfindlichere Beutel. Das Kordit als Treibladung war zwar nicht ganz so explosionsgefährdet wie die Granatfüllung, doch dies verleitet zu unvorsichtigem Umgang. Eine Verordnung, die die Vorschriften hätte ändern sollen, wurde von dem nach der Schlacht aus dem aktiven Kommando wegbeförderten Jellicoe zurückgezogen. Wäre diese Verordnung durchgesetzt worden, hätte die Flottenführung eine Mitschuld am Desaster zugeben müssen.
Schlussbetrachtung: Beide Seiten reklamierten den Sieg für sich. Die Deutschen hatten den Briten die schwereren Verluste beigebracht, insbesondere bei den Schlachtkreuzern. Außerdem gelang es den Briten nicht, wie geplant, den Rückzug der Hochseeflotte zu verhindern. Man warf Jellicoe später vor, die Gelegenheit zur völligen Vernichtung der gegnerischen Flotte nicht genutzt zu haben. Die britische Grand Fleet war nach wie vor deutlich überlegen. In der Schlacht waren noch 24 britische und 10 deutsche Schlachtschiffe einsatzfähig. An der Gesamtsituation änderte sich damit nichts und die britische Seeblockade konnte beibehalten werden. Außerdem hatte man die Überlegenheit auch ausspielen können und die Hochseeflotte durch das Crossing the T zum Abdrehen zwingen können. Auch nach der Schlacht konnte die Hochseeflotte die englische Vorherrschaft immer noch gefährden. So näherten sich beide Flotten am 19. August 1916 bis auf 30 Seemeilen, ohne dass es zu einem Gefecht kam. 2 britische Kreuzer wurden durch Torpedos deutscher U-Boote versenkt, was zu der deutschen Strategie eines Kräfteausgleichs gehörte. Im Oktober 1916 gab es einen deutschen Vorstoß zur Doggerbank, ohne dass eine englische Reaktion erfolgte. Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg der Kriegsmarine, der die Entscheidung zur See herbeiführen sollte, band große Teile der Flotte für Geleit- und Minensuchaktionen. Im April 1918 gab es einen deutschen Vorstoß bis zur Höhe Bergen-Shetlands. Eine im Oktober 1918 von deutscher Seite geplante Entscheidungsschlacht im englischen Kanal führte zu einer Meuterei der Matrosen, die daraufhin Matrosenräte bildeten.
Dieser Matrosenaufstand war Ausgangspunkt der Novemberrevolution. Die Skagerrakschlacht hatte beide Seiten vor große Herausforderungen gestellt. Wegen der hohen Geschwindigkeiten und geringen Sichtweiten, praktisch komplett fehlender Luftaufklärung und den immer wieder auftretenden Abweichungen beim Bestimmen der eigenen Position war das Zusammentreffen der Flottenteile eher Glückssache. Außerdem musste sich der kommandierende Admiral ein Bild der Lage aus Meldungen machen, die durch die genannten Widrigkeiten recht selten und ungenau sein konnten. Möglichkeiten zur Luftaufklärung durch das Flugzeugmutterschiff Engadine und die deutschen Luftschiffe wurde nicht genutzt. Zu einem Schlagabtausch, wie ihn moderne Führungs- und Kommunikationsmittel erlaubt hätten, konnte es demnach 1916 gar nicht kommen. Die Hochseeflotte war an Großkampfschiffen unterlegen, zeigte jedoch in den ersten beiden Phasen der Schlacht, dass bei etwa gleicher Kräfteverteilung ein Sieg möglich war. Wäre es Jellicoe nicht gelungen, in die Crossing the T-Position zu gelangen, hätte die Hochseeflotte ihre Kräfte gegen gleichstarke Feindkräfte massieren können und der Ausgang wäre offen gewesen. So aber war die britische Seeherrschaft nie in Gefahr. Die Skagerrakschlacht bleibt die letzte Flottenschlacht unter artilleristisch bewaffneten Schiffen. Spätere Gefechte zwischen Schlachtschiffen, wie im Zweiten Weltkrieg, wurden nur noch nachts ausgetragen, wie in den Schlachten um Guadalcanal 1942 und in der Schlacht in der Surigao-Straße 1944. Oder es waren nur wenige Schiffe beteiligt, zum Beispiel Hood und Prince of Wales gegen Bismarck und Prinz Eugen. Exkurs: Klaus Bergen, Maler der Skagerrakschlacht. Bei der Rückkehr der deutschen Hochseeflotte von der Seeschlacht vor dem Skagerrak hielt sich der Marinemaler Klaus Bergen zufällig in Wilhelmshaven auf. Er sprach als erster Marinemaler mit Besatzungsmitgliedern, empfahl die Stimmung und sah stolze und zusammengeschossene Schiffe. Sein hervorragender Kontakt zu Admiral Hipper, dem Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte, ergab für Bergen die Möglichkeit, bei Übungen der Flotte mitzufahren. Klaus Bergen setzte danach seine Eindrücke in zahlreichen Gemälden um und gilt seitdem als der Maler der Skagerrakschlacht. Literaturangaben und weiterführende Weblinks zum Thema finden Sie im Artikel Skagerrakschlacht in der deutschen Wikipedia. Der Artikel Skagerrakschlacht wurde von Benutzer Longbow4U am 19.06.2005 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Skagerrakschlacht. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels kann über den dortigen Link Versionen Autoren abgerufen werden.